Ich glaube, die Vorlesung sollte um 12 beginnen. Uns sind auch schon einige da, also fangen wir mal an. Ja, hi, ich bin der Lukas. Vielleicht kennen mich schon einige vom Montag von der Informatik-Einführung. Ich halte jetzt den zweiten Teil vom Linux-Kurs. Es baut heute alles drauf auf, was ihr gestern gemacht habt. Wenn ihr irgendwie Fragen noch zum Stoff von gestern habt, irgendwelche Unklarheiten noch, könnt ihr jetzt gerne stellen. Später geht auch noch. Aber wenn ich nochmal irgendwas erklären soll, bevor es losgeht. Nee, okay. Gut. Ja, dann erstmal kleiner Überblick, was wir heute machen. Ihr habt gestern schon gelernt, so ein bisschen Prozesse zu starten, im Terminal was einzugeben und dann passiert irgendwas. Heute gucken wir uns an, was da eigentlich genau passiert und was man mit diesen Prozessen, die dann da entstehen, wenn ihr ein Programm startet, was man mit denen noch machen kann. Wie man die zusammenstöpselt, wie man damit mehrere Prozesse kombinieren kann. Und später, ihr habt auch schon über Dateisysteme was gelernt und wie ihr euch in den Verzeichnissen rumbewegt. Da lernen wir dann, wie ihr Zugriff auf Dateien verwaltet, also dass nicht jeder eure Dateien lesen kann. Im ZIP gibt es eine ganze Menge Nutzer, von daher ist das recht wichtig. Außerdem lernen wir dann noch, wie ihr von anderswo, hauptsächlich von zu Hause wahrscheinlich, auf die Rechner im ZIP oder auch andere Rechner zugreifen könnt, damit ihr nicht immer direkt davor hocken müsst. Und am Ende, je nachdem wie viel Zeit noch ist, nochmal eine Liste von hilfreichen Befehlen, die ihr dann auch später in der Übung noch anwenden könnt. Gut, ja, also ihr gebt irgendwas im Terminal ein, startet ein Programm und was dann passiert ist, ein Prozess wird erzeugt. Ein Prozess ist ein gestartetes Programm, was sich in Ausführung befindet und jeder Prozess, der gerade in so einem Unix-System, Linux-System läuft, hat eine eindeutige Nummer. Also die ist eindeutig zu der Zeit, wo dieser Prozess läuft. Später, wenn der Prozess sich beendet hat, kann nochmal ein anderer Prozess die gleiche Nummer haben. Aber während der Prozess läuft, ist diese Nummer eindeutig und darüber kann er identifiziert werden. Das ist die PID, die Process ID. Ihr könnt gerne reinkommen, wenn ihr hierher wollt. Okay. Gut. Genau, und wenn ihr ein Programm startet, dann ein Prozess, der läuft dann im Vordergrund. Das heißt, wenn ihr was eintippt, kommt es bei dem Prozess an und nicht mehr bei der Shell, wo ihr den Prozess gestartet habt. Also wenn ihr jetzt nochmal den gleichen Befehl eingibt, dann wird nicht nochmal der Prozess gestartet, sondern das kommt bei dem Prozess an. Ich zeige euch das mal. Oh, so sollte das nicht aussehen. Moment. Aha. Ja, müsste ich mit meinem Window-Manager umgehen können. So. Also. Nein. Jetzt. So wollte ich das. Okay. Kann man das lesen überall, auch von hinten? Kann das jemand nicht gut lesen? Okay. So etwas sollte das auch im ZIP bei euch aussehen, wenn ihr ein Terminal aufhabt. Start mal unten Hardtop. Das ist ein Prozessmanager. Sieht so aus. Moment, ich mache mal noch die. So, da seht ihr jetzt halt eine Liste von Prozessen, wie auch unter Windows so der Prozessmanager. Und oben starte ich meine Folien. Katarakt ist der PDF-Viewer, den ich verwende, von einem ehemaligen Studenten hier auch programmiert. Gut. Ja. So, und jetzt haben wir hier unten irgendwo einen Prozess, der Katarakt heißt. Ich suche da einfach mal danach. Katarakt, genau hier. Und in der ersten, also da seht ihr jetzt erstmal einen Haufen Informationen, die alle nicht so wichtig sind. Was wichtig ist, mein Laserpointer, sieht man den irgendwo? Nee, ne? Das ist schade. Okay, da mit der Maus. Katarakt steht hier, ist der Name von dem Prozess. Und hier ganz vorne habt ihr die PID, das ist diese eindeutige Nummer. Der andere Kram ist so, wie viel Speicher das braucht und sowas, das ist gerade nicht so wichtig. Aber jedenfalls läuft da also dieser Prozess. Und in dem anderen Terminal, da kann ich jetzt gar nichts mehr eingeben. Also da läuft jetzt dieser Prozess, der zeigt hauptsächlich PDF an und macht sonst nichts. Deshalb passiert da nichts. Das ist aber gerade ein bisschen doof. Wenn ich jetzt was anderes machen will in diesem Terminal, ich will zum Beispiel die Folien editieren, geht das gerade nicht. Was man machen kann, ist Ctrl-C drücken. Hier in den Folien ist das Beispiel, ihr wollt eine große Datei auf einen USB-Stick kopieren. Das dauert voll lang, weil der USB-Stick langsam ist und dann müsst ihr zur Vorlesung oder sowas. Und was man dann machen kann, ist Ctrl-C drücken, Steuerung C. Ich habe keine Ahnung, warum C, aber es funktioniert. Wenn ich jetzt hier C drücke, sind meine Folien weg, der Prozess ist beendet und ich kann hier wieder was eingeben. Und ja, hat mal jeder mein Terminal. So, meine Folien will ich wieder. Genau, jetzt könnte ich also den Prozess beenden, könnte meine Folien editieren oder so und den wieder starten und meine neuen Folien angucken. Das aber, naja, dann kann ich nicht, ich müsste immer den Prozess beenden, meine Sachen machen, den anderen Prozess beenden, wieder meinen PDF-Viewer starten. Das ist alles ein bisschen umständlich. Was man eigentlich gerne machen wollte, ist, während man den einen Prozess laufen hat, einen anderen Prozess starten. Ja, geht da eigentlich gerade bei der grafischen Anwendung super gut. Und was man machen kann, ist den Prozess anhalten. Also ich habe meinen PDF-Viewer. Jetzt will ich aber die Folien editieren. Was ich machen kann, Ctrl-Z drücken. Ich habe auch keine Ahnung, warum Ctrl-Z, aber Ctrl-Z. So, und dann sagt das hier, stoppt, der PDF-Viewer-Prozess hier ist angehalten. Wenn ich jetzt hier hoch und runter drücke oder auf meinem Presenter rumdrücke, passiert nichts, weil er angehalten ist. Und in der Zeit könnte ich jetzt meinen Source-Code hier für diese Folien zum Beispiel editieren. Ah, jetzt habe ich den Editor aufgemacht und kann da was verändern. Ich glaube, das hier ist der richtige Source-Code, genau. Gut, jetzt ändere ich hier irgendwas. Dann kann ich auch hier Ctrl-Z drücken. Und jetzt will ich gerne wieder meine neuen Folien angucken. Das heißt, ich muss den PDF-Prozess wieder starten. Was man da machen kann, FG tippen für Foreground. Dann läuft der zuletzt gestoppte Prozess wieder. Okay, das will ich jetzt nicht. Moment. Also jetzt habe ich Foreground getippt, jetzt ist wieder der Editor im Vordergrund. Ich will aber den Prozess von dem PDF-Viewer. So, jetzt ist der wieder da. Die ganzen Eingaben, die ich gerade gemacht habe, hat er jetzt abgearbeitet. Also wenn ich jetzt gerade Pfeiltasten gedrückt habe, hatte ich ja eigentlich Seite gewechselt. Der war aber gestoppt, deshalb hat er nichts getan. Als ich ihn jetzt wieder in den Vordergrund gebracht habe, hat er dann wild Seiten gewechselt. Und genau, ich kann wieder meine Folien durchgehen. Gut, jetzt haben wir aber immer noch das Problem mit dem gestoppt. Eigentlich, ich kann jetzt immer noch quasi nur einen Prozess gleichzeitig im Vordergrund haben und der andere ist angehalten. Ich kann nicht wirklich gleichzeitig Dinge tun. Was man machen kann, statt im Vordergrund Sachen zu bedienen, kann man BG verwenden für Background, Hintergrund. So, also, ich habe wieder Ctrl-Z gedrückt gerade, das heißt, der PDF-Viewer ist wieder gestoppt und wenn ich jetzt was drücke, passiert wieder nichts. Jetzt kann ich hier im Terminal BG drücken und mein Prozess, mein PDF-Viewer funktioniert wieder, tut wieder Sachen, aber ich kann hier im Terminal noch Befehle ausführen. Okay, also der Prozess läuft jetzt, tut Sachen, ist aber nicht im Vordergrund in diesem Terminal, sondern halt im Hintergrund, was gerade bei einer grafischen Anwendung eigentlich meistens das ist, was man haben will. Und währenddessen könnte ich jetzt hier meinen Source Code editieren und da ja, können wir eigentlich mal machen. Moment, wo sind wir hier? Ups. Ja, ich glaube, hier sind wir gerade in den Folien. So, jetzt habe ich gerade die Folien editiert, jetzt muss ich die noch neu machen. Einmal Folien neu bauen, ich hoffe, das funktioniert. Das muss ich in der Uni machen. Hat natürlich nicht funktioniert. Was habe ich? Ah ja. Okay, also ihr seht auch, mein Editor gerade ist noch an der gleichen Stelle. Ich habe den halt nur im Hintergrund und wieder vor. Jetzt probieren wir das nochmal. Und, ah, sieht gut aus. Er macht mehr als gerade eben. Okay, und, hey, genau. Genau, also man kann halt mehrere Prozesse gleichzeitig starten, die in den Hintergrund bringen, andere Sachen währenddessen bedienen. Genau. Ja, da ist eine Frage. Nein, das ist der Linux-Kurs von der FSI Informatik. Das ist der H4. Ja, die Übung findet wahrscheinlich erst nächste Woche statt. Ja. Okay, sonst noch Fragen? Okay, ja. Gut. Wenn ihr eine grafische Anwendung startet, wie gesagt, meistens will man die gleiche im Hintergrund eigentlich haben. Was man machen kann, ist so ein Und hinter den Befehl packen. Also, wenn ich jetzt, Moment, ich schließe meine Folien. So, das ist der Befehl, um meine Folien zu starten. Dann habe ich die im Vordergrund und jetzt mache ich einfach noch ein Und hinten dran. Drück Enter, habe meine Folien. Und habe hier mein Terminal noch bedienbar. Genau. Gut. Was da noch spannend ist, wenn sich so ein Hintergrundprozess dann beendet irgendwann, dann seht ihr das nicht sofort. Also was dann passiert ist, ihr kriegt irgendwann diese Zeile, wo dann steht und dieser Befehl, der sich jetzt beendet hat. Aber ihr seht das nicht sofort, wenn der sich beendet, sondern erst das nächste Mal, wenn diese Eingabeaufforderung gezeichnet wird. Warum das so ist, lernt ihr in Systemprogrammierung, aber nicht wundern, wenn ihr nicht gleich mitbekommt, wenn sich ein Prozess beendet. Gut, ja, wenn man dann mehrere Prozesse laufen hat, dann weiß man manchmal nicht so genau, was da eigentlich noch alles läuft und was jetzt der nächste, also wenn ich jetzt FG oder BG tippe, was passiert eigentlich, welcher Prozess ist das und so weiter. Da gibt es den hilfreichen Befehl Jobs. Sieht jetzt so aus. Ich mache mal das hier unten weg. So, also jetzt sehen wir, ich habe Jobs getippt. So, und dann gibt es, oh, ich habe die Datei irgendwie zweimal offen. Ist vielleicht nicht so gut, naja. Und genau, wenn ich jetzt, also wenn ich das Plus, was ihr da seht, hier das Plus, das sagt, welcher der gerade der Befehl ist, wenn ich FG oder BG tippe, der dann in den Vordergrund gebracht wird. Wenn ihr irgendwie einen anderen Prozess in den Vordergrund bringen wollt, also das wäre jetzt der WIM-Prozess, aber ich könnte auch den Katarak, den PDF-Prozess in den Vordergrund bringen wollen, dann nehme ich diese Nummer hier vorne und mache Prozent diese Nummer und jetzt ist der Katarak hier im Vordergrund. Das heißt, wenn ich den jetzt beende, dann sind meine Folien wieder weg. Ich glaube, ich war auf Seite 16 oder so. Ja, gut. Genau. Das da vorne ist nicht diese Prozess-ID, die global eindeutige. Das seht ihr daran, dass die so viel kürzer ist. Die globale ist irgendwie 5 Ziffern oder so, sondern diese Nummer gilt nur in dieser Shell, also in dem Terminal, aus dem ihr den Prozess gestartet habt. Die ist nicht global eindeutig. Gut, wenn ihr was beenden wollt, also es gibt dieses Ctrl-C, dafür müsst ihr aber den Prozess in den Vordergrund bringen, damit das Ctrl-C auch beim richtigen Prozess ankommt. Wenn ihr einen Prozess beenden wollt, der im Hintergrund ist, könnt ihr auch mit dem Befehl kill den direkt killen. Ja, da müsst ihr auch entweder die global eindeutige Prozess-ID angeben, einfach nur die Nummer, diese längliche, oder wieder mit Prozent und dann die kleinere, die in diesem Terminal nur gilt. Ja, genau. Ich will jetzt mal wieder nicht meine Folien wieder killen, deshalb mache ich das jetzt nicht. Oder ja, naja, das, ich mache es trotzdem mal. Oder ich kann den Wim killen. Da sieht man das mit dem Prompt, oder mit dem, das nicht angezeigt wird sofort, was passiert, sieht man da ganz gut. Also ich kann mal Prozent 4, das ist der Wim. Und okay, in dem Fall funktioniert, na gut. Genau, jetzt ist der immer noch da, warum ist. Ach, genau. Jetzt muss ich noch einmal Vordergrund tippen, weil der das sich noch nicht ganz weggeräumt hat. Ja, lernt ihr in Systemprogrammierung genau alles. Gut. Das mit dem Kill, wenn ihr die Prozess-ID haben wollt, ich habe euch gerade das Hardtop, das grafische Dingens gezeigt. Was es noch gibt, ist den Befehl PS für Processes. Da gibt man am besten PS und dann UX ein. Und dann kriegt man so einfach eine Textliste von den Prozessen, die gerade laufen. Und es sieht ähnlich aus, dass man hier vorne, okay, erstmal der Nutzer als der Prozess läuft und dann die Prozess-ID und da hinten steht der Name. Finde ich für einen interaktiven Nutzen ist das nicht so angenehm, dass das grafische Dings hier ist deutlich angenehmer, wo man suchen kann und sowas. Aber im nächsten Kapitel kommen wir dann zu Befehle kombinieren. Da ist es sehr viel angenehmer, einfach so eine Liste an Prozessen zu bekommen, weil man die dann in einen anderen Prozess, der sucht oder sowas, reinschieben kann und dann kann man das alles automatisieren und so weiter. Gut. Ja, genau. Also ihr sucht euch dann in dem PS diese Prozess-ID und gebt dann Kill die Prozess-ID an. Wenn es nicht funktioniert, manchmal funktioniert das Kill einfach so nicht. Da können Prozesse an sich werden, die lieb gefragt, sich mal zu beenden. Was man machen kann, wenn sich irgendwas nicht beenden will, ist Kill und dann minus 9 oder Kill minus Großkill, so, und dann die Pit. Und das ist die Ultima Ratio. Das killt den Prozess sofort. Wenn der noch irgendwelche Dateien offen hat, die er, wo er noch nicht alles gespeichert hat oder so, ist alles weg. Da wird nichts mehr aufgeräumt. Deshalb da am besten ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn es nicht anders geht, damit bekommt man einen Prozess quasi immer weg. Gut, ja. Das mit der Pit ist ein bisschen umständlich mit dieser Nummer. Es gibt auch die Möglichkeit, nach einem Namen was zu killen. Es gibt den Befehl kill all. Wie der Name schon sagt, räumt er alles weg, was diesen Namen hat. Und der Name ist nicht immer, was man erwarten würde. Also, wenn ihr einen Firefox-Browser verwendet, hier im ZIP, dann heißt der Prozess nicht einfach Firefox, sondern der heißt Firefox minus ESR für Extended Stable Release oder sowas. Deshalb ist das nicht ganz so hilfreich, wie man sich gerne wünschen würde. Aber ihr könnt das einfach mal eingeben und gucken, wie Dinge sterben, was auch immer ihr dann erwischt habt. Okay, das war's zu Prozessverwaltung. Habt ihr da soweit Fragen? Ja, Frage. Wollt ihr zum Linux-Kurs?
Ich glaube, wir müssen eigentlich zum DSK. Was ist denn das?
Das ist der Linux-Kurs der Informatik. Die Übung findet wahrscheinlich nächste Woche erst statt. Ja. Okay. Vielleicht sollte man ein Schild hinmachen oder sowas. Ja, irgendwo war eine Frage. Ja. Nee. Nee. Das muss genau matchen. Es gibt die Möglichkeit, hier einen regulären Ausdruck anzugeben, also so ein Wildcard-mäßiges Ding. Aber wenn du normal was angibst, dann ist es einfach 1 zu 1, was du angibst. Okay, sonst, ja?
Kann man da auch die IP angeben?
Genau, es wäre der eine Prozess. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mit irgendeinem Flag das noch. Nee, das ist was anderes. Nee, also wenn du die Pit hast, dann einfach Kill verwenden. Gut, sonst? Ja, dann als nächstes kommen wir zum Kapitel Pipes. Da geht es darum, wie man Prozesse kombiniert und vor allem auch die Ausgaben voneinander von mehreren Prozessen zusammenspielen lässt und so weiter. Erstmal ein paar Grundlagen. Wenn ihr jetzt so ein Programm startet in einem Terminal, dann unter was eintippt, kommt das irgendwie bei dem Programm an. Oder wenn das Programm was ausgibt, kommt es auf dem Terminal irgendwie an. Das funktioniert so, dass es es gibt einen Standard-Eingabestream und einen Standard-Ausgabestream. Und wenn ihr ein Programm in einem Terminal startet, ist das mit dem Terminal erstmal verbunden. Also wenn ihr was eingebt auf der Tastatur, wird es in diesen Standard-Eingabestream gefüttert und das Programm guckt dann irgendwann nach, kommt da was aus der Standard-Eingabe oder guckt auch nicht nach. Also mein PDF-Viewer zum Beispiel, der interessiert sich nicht dafür, was ich auf dem Terminal eingebe, der macht das grafisch, da funktioniert alles anders. Aber in so einem Terminal-Programm gibt es Standard-Eingabe, da kommen Dinge rein, Standard-Ausgabe, das landet dann auf dem Terminal. Was es auch noch gibt, ist die Standard-Fehler-Ausgabe. Da schreiben Programme, wenn irgendein Fehler auftritt, schreiben sie das auf den Standard-Fehler-Stream, der normal auch auf dem Terminal rauskommt, damit ihr halt seht, wenn irgendwas schief läuft. Warum das getrennt ist, sehen wir halt gleich. So, was man mit diesen Streams machen kann, ist sie umleiten. Also, wir wollen zum Beispiel die Ausgabe von einem Programm in einer Datei speichern. Dann könnte man das jetzt irgendwie einfach das Programm ausführen, die Ausgabe abtippen, kopieren, irgendwas. Das ist aber ganz schön doof. Was man da machen kann, ist, man führt einen Befehl aus und macht dahinter so ein Größerzeichen und dann die Datei, also den Dateinamen, wo es reingeschrieben werden soll. Also, ich mache ls, sieht so aus. Jetzt will ich die Ausgabe speichern, mache ich ls, größer, so, keine Ahnung, und will das in die Datei dateien.txt schreiben. Jetzt habe ich keine Ausgabe auf dem Terminal, weil die, also ls hat ganz normal, hat beim System nachgefragt, was sind da für Dateien in diesem Verzeichnis, hat auch die Ausgabe gemacht, so wie ganz normal. Das hat es auf die Standardausgabe geschrieben, aber die Standardausgabe ist halt jetzt in dem Fall nicht mehr mein Terminal, sondern diese Datei. Und wenn ich da jetzt reingucke, stehen da, okay, da sieht man jetzt auch schon die Dateien txt und die anderen Dateien, die hier drin sind. Sieht jetzt ein bisschen anders aus bei ls, weil ls, also da sind jetzt die Dateien in einer einzelnen Zeile, vorher waren sie ja auf einer Zeile, weil ls feststellt, dass das kein Terminal ist und das angenehmer macht zum automatisierten Verarbeiten quasi. Aber im Wesentlichen hat das ls nichts anderes gemacht als vorher. Wenn es auf Terminal schreibt, es hat einfach die Dateienliste rausgeschrieben und das Umleiten passiert quasi in der Shell, damit es in der Datei landet. Was da wichtig ist, wenn ihr das macht, wie so oft bei Unix, fragt es nicht groß. Wenn da schon eine Datei liegt, die so heißt, dann ist sie danach weg und die neue Datei ist da und es fragt auch nicht irgendwie, ob ihr das wirklich wollt, die alte Datei da loswerden wollt, sondern das überschreibt ihr halt einfach. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Was man auch machen kann, wenn man nicht will, dass die alte Datei weg ist, kann man die Ausgabe anhängen an die alte Datei. Dafür nimmt man zwei Größerzeichen. Also, wenn ich jetzt noch die Ausgabe von dem Mount-Verzeichnis da auch noch mit reinhaben will, mache ich das so. Gebe das Verzeichnis an, mache noch ein zweites Größerzeichen hin, drücke Enter, sehe wieder nichts passiert. Also wie auch bei Unix, Linux ist meistens, wenn nichts passiert, ist gutes Zeichen. Und genau, jetzt sind hier noch die Verzeichnisse Übung und Vorlesung dazugekommen. Eigentlich wollte ich da noch, die brauche ich für später, eigentlich wollte ich da was anderes, nämlich machen wir das Vorlesungsverzeichnis noch, genau. Und da sind jetzt die ganzen Dateien, die da drin rumliegen, drin. So, okay. Genau, das war die Ausgabe umleiten. Das gleiche kann man auch machen mit der Eingabe. Also man kann eine Datei nehmen und die quasi in die Standardeingabe von dem Programm reinleiten, so dass es ist, wie wenn ihr den Inhalt von der Datei eintippt auf dem Terminal. Zum Beispiel gibt es das Programm Sort, um halt was zu sortieren. Das liest einfach zeilenweise die Eingabe ein und sortiert dann die Zeilen alphabetisch. Das ist jetzt schon halbwegs sortiert, die Datei. Aber wir können das trotzdem mal machen. Genau, jetzt ist Übung und Vorlesung, hatte ich zuerst in die Datei geschrieben, kommt aber nach Folien zum Beispiel, deshalb ist es jetzt unten. Also ja, wurde halt sortiert. Genau. Was man da auch machen kann, ist das beide noch kombinieren. Also man kann jetzt die Liste, die wir gerade erzeugt haben, nach Sort pipen. Oder ja, das ist die Umgangssprache, Dinge irgendwo reinpipen. Und dann die Ausgabe wieder in eine neue Datei schreiben, nämlich nach sortiert, txt. Und ja, jetzt ist die halt sortiert. Genau, das ist so Dateien. Was man da auch noch machen kann, wo es richtig spannend wird, kommt jetzt. Man kann zwei Befehle miteinander verbinden, dass die Ausgabe vom einen Befehl dann die Eingabe für den anderen Befehl ist. Also wir haben gerade diese Liste erzeugt, wir haben mehrmals ls von Verzeichnissen gemacht, haben das alles in die eine Datei geschrieben, dann hatten wir die Datei und dann wollten wir die aber eigentlich sortieren, mussten wir die Datei wieder in das Sort pipen und dann die Ausgabe vom Sort in eine neue Datei schreiben. Was man auch machen kann, ist direkt die Ausgabe von dem ls nach Sort pipe. Dafür gibt es diesen Strich, den nennt man meistens auch einfach Pipe. Ich weiß nicht, wie der eigentlich heißt. Und was dann passiert, ist halt die Ausgabe vom ls wird direkt in die Standardeingabe vom Sort gefüttert. Und ja, mach mal das und das Vorlesungsverzeichnis. So, jetzt kriege ich hier so eine unsortierte Liste. Sieht erstmal so aus. Jetzt mache ich pipe sort und es sieht anders aus. Sieht anders aus, weil das Sort wieder feststellt, dass das kein Terminal ist. Deshalb ist es alles jetzt eine lange Liste statt mehrere. Aber der Hauptpunkt ist, dass die Liste jetzt sortiert ist. Genau, und wir nicht zwischendrin irgendwas in der Datei schreiben müssen. Aber wenn wir das wollen, können wir jetzt da am Ende auch wieder das nach sortiert 2 schreiben. Genau. Ja. Jetzt kommt der Standard-Error, kommt jetzt ins Spiel. Man kann da natürlich beliebig viele Dinge mit reinpacken. Man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganzen Quelldateien, ihr habt vorhin gesehen, als ich die Folien editiert habe, das war so Source Code im Wesentlichen, der beschreibt, wie die Folien aussehen. Das nennt sich LaTeX. Wenn ich jetzt die ganzen Quelldateien quasi haben will, verwende ich grep. Das ist quasi filtern. Also grep liest einfach Zeilen von der Standardeingabe, guckt, ob das, was ich da als zweites oder als erstes Argument übergebe, drin vorkommt. Die Quelldateien enden auf tech ausgesprochen. Deshalb mache ich jetzt ein pipe grep tech und dann kriege ich die Liste der ganzen tech-Dateien, ohne den ganzen anderen Kram, der da auch noch rumliegt. Irgendwie die Ergebnisse, die beim Compilen dann rausfallen, das PDF und sowas, wurde alles rausgefiltert. Genau, und das kann ich dann auch wieder noch sortieren. Ist schon sortiert, ls gibt normal Dinge sortiert aus. Genau, kann man beliebig viele Stufen da reinbauen in so eine Pipeline und damit ganz spannende Dinge machen. Gut, was wegen dem Standard-Error, den ich gerade schon angesprochen habe, wenn da jetzt irgendeines von diesen Programmen auf dem Weg fehlschlägt, also das ls kann zum Beispiel, ihr gebt ls irgendein Verzeichnis an, was nicht existiert, dann wollt ihr nicht, dass die Fehlerausgabe dann sortiert wird oder sowas, sondern ihr wollt halt den Fehler sehen. Und deshalb ist Standard Error ein extra Stream, weil der, wenn ihr die Standardausgabe umleitet, dann bleibt der Standard Error auf dem Terminal bestehen. Wenn ein Fehler auftritt, kommt der ganz normal auf dem Terminal raus und wird nicht in die Pipeline geschoben, wo dann irgendwas Komisches passieren würde. Also, Moment. Ja, genau, ich kann einfach mal ich gebe mal ein Verzeichnis hier bei ls an, was nicht existiert. Das gibt einen Fehler. Und dann sagt es mir hier oben diesen Fehler. Und er wurde, obwohl da jetzt nirgends drin Tech vorkommt, ja, ich habe ja gerade nur die Dateien, also die Zeilen durchgelassen, wo Text drin vorkommt. Steht hier aber nirgends. Trotzdem sehe ich diese Zeile, weil sie eben auf Standard Error ausgegeben wird, was noch direkt mit meinem Terminal verbunden ist und nicht in das grep weitergeleitet wird. Das ist, ja, das muss das Programm machen. Das passiert nicht immer, aber die normalen Unix, die Linux Standard Tools, die machen das alle ganz gut, damit man diese Trennung hat. Ja. Wie du meinst? Nee, es gibt, also das ls gibt einen Fehler aus, weil ganz am Ende hier ein Verzeichnis eingegeben ist, was nicht existiert. Aber das andere Verzeichnis oder die anderen Verzeichnisse, da gibt es trotzdem aus, was da drin ist. Und das läuft dann alles in das grep rein. Genau. Und wenn es nichts ausgeben würde, dann wäre halt die Ausgabe leer und es würde nur die oberste Zeile dastehen. Also auch wenn man jetzt eine Pipeline macht, die nichts ausgibt, dann wird halt nichts ausgegeben und das zweite Programm wird gestartet, der Prozess läuft, wartet auf eine Eingabe, der wartet so lange, bis sich der erste Prozess beendet und wenn er sich beendet, ohne was auszugeben, dann wird halt der zweite Prozess, der beendet sich dann auch, ohne was zu tun quasi, der hat dann einfach eine Weile gewartet auf nichts. Ja. Genau, also die Details, wie das alles funktioniert auf Programmierebene und so, lernt ihr in Systemprogrammierung dann. Ja, weitere Fragen? Wir sind am Ende von dem Pipes-Kapitel. Keine Fragen. Gut. Habe ich euch abgehängt oder versteht ihr alles? Ich sehe nur Nicken. Okay, Nicken klingt positiv. Ja, weiter geht's mit der Rechteverwaltung. Das ist ganz wichtig in gerade in so Mehrbenutzersystemen wie im ZIP. Wenn ihr jetzt auf eurem Laptop Linux habt, ist es ja auch wichtig zu verstehen, was man tut. Aber im ZIP hier gibt's halt eine ganze Menge Nutzer, die auch nicht immer nur Gutes im Schilde führen. Und da muss man halt schon darauf achten, dass nicht irgendwie jetzt die AOD-Abgabe für alle lesbar ist und sowas, weil das dann auch zu Plagiaten führen kann. Und ja, genau, deshalb Rechteverwaltung. Das funktioniert generell so, dass jedes Objekt im Dateisystem, also jede Datei, jedes Verzeichnis und so weiter, hat so eine Liste mit, also eigentlich ein paar Bits, die sagen, wer wie darauf zugreifen kann. Und wer wird quasi, also es gibt erstmal Nutzer, halt ja euer Nutzer-Account, und es gibt Gruppen. Die sind jetzt auch im ZIP quasi ja eigentlich nicht so wichtig. Ihr seid in der Gruppe IMMD Stutt normal. Der Name kommt noch aus Zeiten, wo die Informatik noch Teil der Mathe war. So alt ist auch das Linux-System, also seitdem ist das gewachsen. Und ja, ich glaube, das ist erstmal die einzige Gruppe, in der ihr seid. Ja, und jede Datei gibt dann an, welcher Nutzer darauf zugreifen kann. Das ist erstmal also der Nutzer, dem die Datei gehört. Und dann gibt's noch die Gruppenrechte, also die Datei gehört zu irgendeiner Gruppe auch. Und dann kann man angeben, wie Nutzer, die ebenfalls in dieser Gruppe sind, darauf zugreifen können. Und dann gibt's noch die Möglichkeit zu sagen, alle anderen, da kann man auch nochmal einschränken, was die machen können. Also das gibt die drei Richtungen, erstmal für sich selber, den Besitzer der Datei, die Gruppe, in der die Datei ist und alle anderen. Und das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ls-l gesehen habt gestern. Da, wenn ihr ls-l eingibt, habt ihr nicht einfach nur den Dateinamen, sondern noch ein paar andere Informationen. Das hier vorne sind die Berechtigungen. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch gleich. Das hier ist der Link-Count, hat was mit dem Dateisystem zu tun. Dann kommt hier der Nutzername, dem die Datei gehört. Also wir haben ZIPs, das ist halt immer diese zwei Buchstaben, zwei Zahlen, vier Buchstaben. Die Gruppe, das ist die Größe, was da noch kommt. Und das hier ist, glaube ich, wann es zuletzt angefasst wurde oder sowas. Und halt der Name. Genau. Diese Berechtigung davor, das sehen erstmal nicht so intuitiv erkennbar aus, was das jetzt tut. Im Wesentlichen habt ihr da diese drei Gruppen, die ich gerade schon angesprochen habe, oder diese drei Kategorien. Das erste, das rote hier, bezieht sich auf den Nutzer, auf den Besitzer der Datei. Also XZ37 bla in dem Fall, dem gehört die Datei und der für den gilt die erste Spalte da vorne. Dann die blaue Spalte ist die Gruppe, also IMMD Stutt. Und die dritte, letzte gelbe Spalte ist alle anderen. Und was, also ihr seht, es gibt da irgendwie R, W, X und Minus. Und was das bedeutet, seht ihr hier. R ist readable, lesbar, W schreibbar, X ausführbar. Und das muss man dann so lesen, wenn jetzt in der ersten Spalte hier RW minus steht, erste Spalte heißt der Nutzer, also der Nutzer, dem die Datei gehört, XZ37, der kann die Datei lesen, schreiben und das Minus heißt, er kann sie nicht ausführen. Also wenn da kein X steht, heißt es, diese Berechtigung ist nicht gesetzt. Genau, die Datei heißt Datei, das soll heißen, das ist halt kein Programm, sondern irgendwie eine Textdatei oder ein PDF oder irgendwas. Deshalb macht es nicht viel Sinn, die auszuführen und deshalb ist das X-Bit nicht gesetzt. Dann die in der zweiten Spalte ist nur R und minus minus, sprich für die Gruppe, zweite Spalte heißt Gruppe. Die IMMD-Stutt-Gruppe kann diese Datei lesen. Also ihr könntet alle diese Datei lesen, aber ihr könntet sie nicht schreiben, weil die diesem Nutzer gehört und der nicht will, dass ihr an seiner Datei rumfummelt. Und genauso alle anderen. Die dritte Spalte ist auch R minus minus, sprich jeder, nicht nur die in der IMMD-Stutt-Gruppe, kann diese Datei lesen. Genau. X ist dann ausführen, also er hat hier auch ein Programm rumliegen, das kann er selber lesen, schreiben, also er kann das Programm auch modifizieren und er kann es ausführen. Leute in der IMMD-Stutt-Gruppe können es lesen und ausführen und alle anderen können nichts. Genau, jetzt Sätze ist ein Verzeichnis, da seht ihr noch in der ersten Spalte hier vorne, dass da ein D steht, das da vorne ist der Dateityp. Meistens ist das einfach ein Minus bei Programmen oder normalen Dateien. Bei Verzeichnis ist es ein D und dann gibt es noch ein paar andere spezielle Dinge. Aber ja, im Wesentlichen D und Minus ist das Wichtige. Genau. Ja, jetzt ist die Frage so ein bisschen, was heißt denn X bei Verzeichnissen? Also ausführen, was heißt, der hat hier irgendwie X gesetzt bei dem Verzeichnis, was bedeutet das? Erkläre ich später. So. Jetzt habt ihr eine Datei und wollt da Berechtigungen setzen. Dafür gibt es den Befehl chmod, sage ich immer, change mode, daher kommt das. Genau, da gibt man an, also tippt halt chmod und dann diesen Mode, den man haben will für die Datei, also welche Berechtigung für welche Nutzergruppen, wie auch immer, gilt und dann den Dateinamen. Ja, minus groß R ist hier noch erwähnt, rekursiv. Das heißt, wenn man es auf ein Verzeichnis anwendet, dann geht es durch alle Dateien und auch Verzeichnisse in diesem Verzeichnis durch, rekursiv, und wendet diesen Mode auf alle Dateien in diesem Verzeichnis an. Und ja, dieser Mode, den gibt man so an, oder das ist die erste Möglichkeit, den anzugeben. Als erstes mal, welche von diesen drei Gruppen will man den Mode setzen? Also den Nutzer U, Gruppe G, Other O oder einfach A für alle. Dann, welche Operation will man durchführen? Also sagen wir, ich habe ein Programm geschrieben, bisher war das nur für mich ausführbar, weil es war noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es fertig und toll und ich will es der Welt zeigen und will anderen Ausführungsrechte geben. Dann mache ich, wenn ich es allen ausführbar machen will, hier ist ein Beispiel, ich sollte vielleicht das Beispiel machen auf den Folien. Hier die FUBAR-Datei soll irgendwas mit der Gruppe passieren, nämlich irgendwelche Berechtigungen sollen hinzugefügt werden. Und dann R, W oder X, je nachdem, was man halt machen will. In dem Fall, die Datei FUBAR soll les- und ausführbar gemacht werden. Also passt das mit meinem Programmbeispiel ganz gut, genau. Und ja, wenn es vorher nicht les- und ausführbar war für die Gruppe, dann ist es jetzt das danach. Die Berechtigung für den Nutzer und für Others sind da nicht beeinflusst, wenn ihr G angegeben habt. Also die bleiben gleich, wenn ihr ein Plus macht. Wenn ihr ein Minus macht, werden halt Berechtigungen weggenommen. Oder ihr macht ist gleich, dann werden sie gesetzt. Also wenn die Datei FUBAR vorher schon, wenn ihr einfach eine Datei wollt, könnt ihr touch verwenden und dann ist da eine leere Datei, das ist ganz praktisch. So, wenn ich da ls-l mache, das gibt so eine Standardberechtigung, die dann gesetzt wird. Das ist in dem Fall, die Datei ist les- und schreibbar für mich und nur lesbar für die Gruppe und alle anderen. Die Datei ist null groß und gehört mir. Komi ist mein Nutzername. So, jetzt mache ich mal den Befehl. G plus rx FUBAR. So. Das R ist schon gesetzt bei der Gruppe, das heißt, das X-Bit ist jetzt dazugekommen und das W-Bit wurde nicht verändert. Genauso wurde nicht die anderen Bits von anderen oder meinem Nutzer verändert. Ihr könnt jetzt, ja, wenn das kann man jetzt beliebig oft machen, passiert jetzt nichts mehr. Ihr könnt aber auch ist gleich sagen wir, Gruppe wollen wir nur schreibbar machen. Dann sind wir wieder, wo wir vorher waren. Gut.
Was wäre denn bei einem Verzeichnis der Unterschied zwischen lesbar und ausführbar?
Da gibt es noch eine Folie dazu, sage ich dann.
Okay. Kann aber auch einfach sagen, dass andere mehr Berechtigung haben als meine Gruppe, oder?
Dass sie mehr Berechtigung haben. Ja, kannst du machen. Also, die sind völlig unabhängig voneinander. Man kann jetzt hier sagen, alle dürfen diese Datei lesen, schreiben, ausführen. Aber.
Dass die Gruppe zum Beispiel daran schreiben kann, dass alle anderen daran schreiben können, aber die Gruppe nicht.
Ja, geht auch. Also
das ist nicht, dass das irgendwie alles erweitert wird.
Nein, also du kannst, ja, ich das, was ich gerade machen wollte eigentlich, ich habe aber A statt O getippt. Machen wir mal so. Also jetzt können alle das lesen und ausführen. Und jetzt können wir noch der Gruppe, sagen wir, die darf jetzt noch schreiben und ich selber darf nicht schreiben. Ja, obwohl die Datei mir gehört, funktioniert. Ja. Ja, okay, in dem Fall ja. Dann es wird halt beides gecheckt. Und ich könnte jetzt in dem Fall die Datei schreiben, aber hey, weil ich in der Gruppe bin, nicht weil sie mir gehört, quasi. Ja. Ja. Also die Datei hat genau eine Gruppe. Und was relevant ist, ist einfach, ob du in dieser Gruppe bist. Also ob dein Nutzer in dieser Gruppe ist, wenn ich jetzt in mehreren Gruppen bin und die Datei, ich kann es mal in der Uni machen, da bin ich in mehreren Gruppen. Also da bin ich jetzt hier IMMD, Stutt und FSI zum Beispiel. Und dann gibt es ein Verzeichnis PROI FSI. Das hat diese Berechtigung. Andere dürfen da nicht drauf zugreifen. Der FSI-Nutzer, also das ist auch, es gibt eine Gruppe, die heißt FSI, das ist das zweite, und ein Nutzer, der heißt FSI, sind zwei komplett getrennte Dinge erstmal. Die haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass die Datei halt beiden gehört. Oder die Datei dem Nutzer gehört und die Gruppe der Datei ist. So, und ja, es gibt eine primäre Gruppe quasi. Das ist, wenn ich jetzt eine Datei anlege, ich bin in der Gruppe, ich glaube, EZIP-Guru ist meine primäre Gruppe. Und wenn ich eine neue Datei anlege, dann gehört die zur Gruppe EZIP-Guru. Aber obwohl das nicht meine primäre Gruppe ist, kann ich jetzt auf PROI FSI hier zugreifen, weil eben für die Gruppe die R- und X-Bits gesetzt sind. Ja, also man muss einfach in der Gruppe sein, zu der diese Datei gehört, dann sind die Gruppenrechte applyen dann für einen. Gut. Ja, hier gibt es noch ein paar Beispiele. Genau, erstes Beispiel, Schmott U plus R Datei. Was macht denn das? Ihr seid gefragt. Ja. Genau. Einfach alle anderen sind nicht betroffen, ob die vorher lesbar oder schreibbar oder sonst was war, ist auch nicht relevant. Danach ist sie lesbar. Ja. Okay, zweites Beispiel. Ja. Nur der Nutzer von der, also dem die Datei gehört. Genau. Und Root, es gibt noch einen Root-Nutzer, das ist quasi der Administrator, der darf immer alles quasi. Genau. Ja, zweites Beispiel, go-rwx-Datei. Ja. Genau, also danach kann nur noch der Nutzer selber irgendwas mit der Datei machen und alle anderen sind ausgeschlossen. Okay, drittes Beispiel, a plus rx. Mal jemand anders? Ja. Genau, also danach können alle ausführen, lesen, aber nicht schreiben, unbedingt. Falls sie Schreibrechte schon vorher hatten, können sie auch danach noch schreiben. Okay, letztes Beispiel. Etwas längeres. Also da, genau, das habe ich vorhin nicht erwähnt, man kann die auch kombinieren mit Komma dazwischen. Ja. Ganz genau. Ja, ist ein bisschen länglich, aber funktioniert so. Gut. Ja, genau, das mit dem länglich. Man kann das auch kürzer machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein bisschen Ahnung von Binärzahlen habt oder Zahlensystemen allgemein. Wenn nicht, in Grundlagen der technischen Informatik lernt ihr das dann. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass das im Wesentlichen Bits sind, also diese kompletten Berechtigungen. Jeder Buchstabe entspricht quasi einem Bit. Das heißt, wir haben 3x3 Bits, 9 Bits insgesamt. Sieht im Binär dann so aus. Also wenn da oben der Buchstabe steht, dann ist das halt eine 1. Wenn da ein Minus steht, ist es eine 0. Dann kann man das so als Zahl darstellen. Das jetzt in 1 und 0 nur zu schreiben, ist auch ziemlich umständlich. Aber eine Zahl, die aus 3 Binärziffern besteht, also aus 3 Bits, kann man in genau einer Ziffer in Oktal darstellen, also in Zahlen zur Basis 8. Und dann kommt aus diesem rwx, r minus x minus minus minus, kommt am Ende ein schönes, kompaktes 750 raus. Und das sagt genau das Gleiche. Ja, ist am Anfang jetzt nicht gerade intuitiv, aber wenn man mal ein bisschen mit Zahlensystemen und Bits rumhantiert hat, dann ja, muss man auch noch nachdenken, aber es ist halt sehr kompakt, die Darstellung. Genau, ja. braucht einfach ein bisschen Übung, bis man das dann sieht man das irgendwann recht schnell. Genau. Aber ihr könnt auch einfach die Buchstaben verwenden und sehen, was ihr tut. Ja. Okay. Genau, Verzeichnisse. Was tut eigentlich X auf Verzeichnissen? Also R tut erstmal, ihr könnt in dem Verzeichnis ja LS machen im Wesentlichen. Ihr könnt nachgucken, was für Dateien in dem Verzeichnis drin sind. Ja, lesen halt. Schreiben heißt, ihr könnt neue Dateien und Verzeichnisse auch in dem Verzeichnis anlegen. Und X heißt, ihr könnt das Verzeichnis betreten und durchgreifen quasi. Also wenn ihr also ich habe ein Verzeichnis angelegt und setze das auf Moment, ich will, ja, sagen wir mal RWX. Genau. Also jetzt ist das Verzeichnis für alle les- und ausführbar. Das heißt, ich kann, ich mache es mal für mich schreibbar, damit ich dann eine Datei reinpacken kann. So, also jetzt kann ich im Wesentlichen, jetzt habe ich das XP wieder weggemacht, naja, okay. Also ich kann, wenn ich R habe, kann ich NLS machen in dem Verzeichnis, kann sehen, was da ist. Wenn ich W habe, kann ich eine neue Datei anlegen und kann da auch reinwechseln. Warum kann ich reinwechseln? Okay. So, ja, genau. Also. So. Jetzt habe ich das Verzeichnis nur ausführbar gemacht für mich. Und ja, ich kann erstmal nicht mehr LS machen, weil ich es nicht lesen kann. Was ich noch machen kann, ich weiß, dass in diesem Verzeichnis eine Datei existiert, die heißt bar. Die habe ich da gerade angelegt. Ich kann zwar nicht gucken, was in diesem Verzeichnis für Dateien existieren, aber wenn ich den Namen von der Datei kenne, kann ich darauf zugreifen. Okay, die ist jetzt leer, ist nicht so spannend. Aber ich kann da was reinschreiben auch. Ja, also ich kann auf diese Datei zugreifen, wenn ich weiß, wie sie heißt. Das ist, was das X bedeutet. Ich kann quasi den durchgreifen, auf Dateien in diesem Verzeichnis zugreifen, aber ich kann nicht gucken, was drin rumliegt und ich kann jetzt auch ohne das W-Bit nicht neue Dateien anlegen darin oder auch die alten Dateien löschen. Was da auch ein wichtiger Punkt ist, Dateien anlegen und löschen bezieht sich auf das Verzeichnis, in dem die Datei existiert. Also ihr könnt eine Datei, die nicht mal euch gehört oder die ihr nicht schreiben könnt, könnt ihr löschen, wenn ihr in dem Verzeichnis drüber schreiben könnt. Ja, also ich mache das Verzeichnis mal wieder normal. So dass ich alles machen kann. Und die Datei, die da drin ist, mache ich mal. Ich kann jetzt nichts mehr damit machen. Ich kann sie nicht angucken, ich kann sie nicht modifizieren, ich kann nichts mehr machen, aber ich kann die Datei löschen. Da fragt mich jetzt das RM in dem Fall, weil es ein Special Flag noch dahinter ist, will ich diese Datei wirklich löschen? Die ist write protected, aber es fragt mich und ich kann yes tippen und jetzt ist die Datei weg, obwohl ich sie eigentlich nicht modifizieren konnte. Also immer Dateien anlegen und löschen ist Berechtigung von dem Verzeichnis drüber, nicht von der Datei selber. Okay. Was da noch spannend ist, ich habe vorhin schon mal das minus groß R erwähnt. wenn ihr, also für rekursiv, ja, was in Verzeichnis quasi in den Verzeichnisbaum absteigt und die Änderung an dem Mode auf alle Dateien und Verzeichnisse darin anwendet. Wenn ihr jetzt in einem Verzeichnis, also ihr habt hier Verzeichnis Directory und da alles, was da drin ist, ist erstmal nur für den Nutzer irgendwie zugreifbar. Und ihr wollt jetzt, dass die ganzen Verzeichnisse da drin für andere auch einsehbar und auch x-bar sind. Und man macht da also jarmod changemod minus groß R für rekursiv. Und das Problem ist, das bezieht sich dann auch auf die ganzen Dateien. Und dann sind auf einmal alle Dateien, die da drin sind, sind ausführbar. Also irgendwie ein PDF-Datei ist danach ein Programm quasi und es wird nicht funktionieren. Aber man kann dann Sachen ausführen, die nicht ausführbar sein sollten. Deshalb, wenn ihr nur die Verzeichnisse alle x-bar machen wollt oder lesbar, gibt's es gibt groß X bei dem Changemod, bei dem Mode-String. Das heißt, statt hier kleines X, gibt ihr einfach ein großes X an. Und dann wird das X-Bit nur gesetzt bei Verzeichnissen und nicht bei Dateien. Also in dem Fall wenn ihr plus RX macht, werden die Dateien auch alle lesbar. Und die Ordner werden halt les- und ausführbar. Und die Dateien werden nicht zu Programmen. Gut. Ja, was wichtig ist im ZIP, ist es am besten, wenn ihr ein neues Verzeichnis anlegt, zum Beispiel in ZipTemp oder auch in Temp einfach. Also ZipTemp, da könnt ihr größere Dateien speichern, habt mehr Platz als in eurem Home. Wenn ihr aber ein neues Verzeichnis anlegt, dann wird es mit diesen Standardberechtigungen angelegt, die ziemlich permissive sind. Also ihr könnt natürlich darauf zugreifen und alle anderen können auch reingucken. Ja. Deshalb, wenn ihr euer Verzeichnis im ZipTemp hier anlegt, ZipTemp, euer Nutzername, dann wollt ihr danach einmal die Berechtigung für alle anderen wegnehmen. Entweder mit Schmott 700 oder halt mit den Buchstaben. Genau. Was es noch gibt, Change Owner, also bisher haben wir von Mode geredet. Change Owner ist halt der Befehl, um den Besitzer von einer Datei zu ändern. Könnt ihr aber nicht machen als normaler Nutzer. Also ihr könnt nicht jetzt irgendwie eine Datei einem anderen unterjubeln, quasi indem ihr den Nutzer ändert oder gar eine Datei von jemand anderem zu euch schon, sondern das kann nur root, der Administrator quasi. Aber für die Vollständigkeit, der Befehl sieht sehr ähnlich aus. Man gibt schon und dann den Nutzer, dem es gehören soll, und dann die Datei ein. Gut. Auf deinem eigenen Laptop oder sowas. Du hast vielleicht ein Root-Passwort gesetzt bei der Installation. Wenn ansonsten mit sudo funktioniert das meistens. Wenn du sudo und dann Befehl eingibst, dann wird er als root ausgeführt. Also du könntest sudo change owner und dann irgendeine Datei machen. Das würde funktionieren. Ja. Genau, das klappt auch mit der Gruppe. Change group oder so. Sieht genauso aus. Man gibt halt die Gruppe und den Pfad an. Oder minus R für einen ganzen Verzeichnisbaum. Genau. Was es auch noch gibt, ist setfuckl oder access control lists, weil es eben nur diese drei Möglichkeiten, die Nutzergruppe alle anderen gibt und die auch die Gruppe nicht verändern können selber, ist das ein bisschen unflexibel. Und deshalb gibt es noch diese access control lists, die eine recht neue, also weniger, vielleicht 20 Jahre alte, Erweiterungen sind zu diesem Berechtigungsmodell. Das ist mega kompliziert und ich vergesse immer, wie es geht. Was man damit machen kann und was ganz praktisch ist, ihr könnt einzelnen Nutzern Rechte auf eine Datei geben, die nicht irgendwie in einer Gruppe sind, wo nur ihr beide seid oder sowas, sondern ihr könnt halt zum Beispiel eurem AOD-Übungspartner Zugriff auf eure AOD-Übungen geben, die eigentlich euch gehören und auch in der IMMB-Stuttgruppe sind. Mit den normalen Unix-Berechtigungen geht es halt nicht, weil es gibt die Gruppe, da sind quasi alle Studenten drin und es gibt euer Nutzer, da seid nur ihr drin und nichts, was ihr und diese anderen Nutzer seid. Und mit Setfactor kann man, also da gibt man das minus R, groß R ist auch für rekursiv wieder. Dann gibt's minus M für Mode und dann diesen String hier, da sagt man U Doppelpunkt für, ich will diesem Nutzer Berechtigung geben, und zwar UH95NHBQ, keine Ahnung, wer das ist, und der soll die Berechtigung ja lesen und ausführen auf Verzeichnissen bekommen. Und dann kriegt das wirklich nur dieser Nutzer. Ihr seht dann, wenn ihr so ein LS-L macht, sieht, also die Gruppenberechtigung und sowas haben sich nicht verändert, aber es gibt da dieses Plus hier. Das habt ihr vorhin vielleicht auch schon mal bei dem FSI-Verzeichnis gesehen. Dieses Plus sagt, da sind noch irgendwelche Access-Control-List-Dinge gesetzt. Aber ihr seht bei ls-l erstmal nicht, was das ist. Dafür gibt es den Befehl getFackel, gibt dann irgendwie sowas aus. Da kann man auch viel mehr verrückte Dinge machen. Am besten Manpage angucken von diesem Befehl. Da stehen Beispiele drin, das ist ganz hilfreich. Kann man einfach kopieren und den Nutzer ändern und dann klappt das. Oder es gibt einen grafischen Dateimanager, der heißt Nautilus. Da könnt ihr das auch in der grafischen Oberfläche, diese zusätzlichen Berechtigungen da anpassen oder auch angucken. Gut. Fragen zu den Berechtigungen? Ja.
Also wenn ich jetzt im Verzeichnis rekursiv die Berechtigungen ändere,
ja, genau. Also die Berechtigung von dem Verzeichnis haben keinen Einfluss auf die Dateien, die darin angelegt werden oder sowas. Ja, es gibt noch was Spezielles für Temp vor allem. Ich habe vorhin erwähnt, dass man halt Dateien löschen kann, die einem nicht gehören und so weiter, wenn man in dem Verzeichnis drüber Schreibrechte hat. Es gibt dann nochmal eine Erweiterung, mit der das nur geht, wenn einem die Datei auch gehört, und die ist auch in /temp. Also wo ihr, wenn ihr einfach ein bisschen Platz braucht, um schnell was zu machen, könnt ihr /temp verwenden. Da ist das T-Bit für Sticky, glaube ich, das ist da gesetzt. Ja, da ist noch eine Frage.
Man kann ja RW und X als binär programmieren. Geht es auch mit dem Groß-X
dann? Nee, das liegt daran, dass das Groß-X ist da nicht abbildbar. Also das ist eigentlich eine Abweichung von diesem Modell, das große X. Das sagt nur dem ChangeMod-Befehl, bevor du irgendwas machst, guck dir an, ob das ein Verzeichnis ist oder nicht. Wenn es ein Verzeichnis ist, dann setzt das niedrigste Bit auch. Wenn es eine Datei ist, dann lass es auf 0, quasi. Es ist in dem Binär- oder in dem Zahlenmodell nicht abbildbar. Ja. Kommt drauf an, wie ihr das macht, aber wenn ihr einfach Copy macht, dann hat es die Standardberechtigung, glaube ich. Man kann bei CP gibt's minus A für Archive. Und genau, das steht hier jetzt nur, was das sonst für Flags sind, aber das Preserve ist, glaube ich, das Wichtige. Genau, also man kann bei Copy angeben, welche Attribute von dieser Datei es beim Kopieren behalten soll. Das heißt, ihr könnt minus minus preserve oder minus p gleich mode angeben und dann werden die Mode-Bits, die Zugriffsberechtigung, werden dann auch bei der neuen Datei gesetzt, wenn das so funktioniert, also wenn es möglich ist von den Berechtigungen her quasi. Genau, und da gibt's auch noch die X-Adre, ist auch dieses ACL-Zeugs, was ich gerade gezeigt habe. Am besten preserve all, damit alles beibehalten, was geht. Gut, sonst noch Fragen? Nee, gut. Dann gucken wir uns jetzt an, wie ihr mit der Secure Shell übers Internet auf andere Rechner kommt. Genau, der SSH wird das meistens genannt, für Secure Shell halt. Und der Befehl ist auch einfach SSH. Und im Wesentlichen gebt ihr SSH, dann eure Nutzerkennung, @ und dann den Rechnernamen. Das ist für die Uni-Rechner ist das immer, also wenn ich das mal komplett mache, ja, das ist immer VI0 und dann gibt es halt diverse, wie der Rechner gerade heißt, VI00A zum Beispiel, .cs.fau.de. Da auf der Webseite vom ZIP findet ihr da eine Liste mit den ganzen Namen und genau, diesen Befehl gebt ihr ein und dann verbindet ihr euch zu diesem Rechner mit diesem Nutzer, den ihr da angegeben habt. Normal müsst ihr da erstmal euer Passwort eintippen. Das muss ich jetzt nicht, weil ich so einen Key in die Uni gelegt habe, der auch hier auf meinem Rechner liegt. Und dann geht das ohne Passwort tippen. Aber ja, im Wesentlichen, das ist der Befehl. Am besten da mal auf die Webseite von den ZIP-Admins gucken. Das ist www.zipcsfau.de. Da kriegt ihr eine Liste mit den ganzen Rechnernamen und auch wie das mit dem, also ihr, okay, vielleicht kommt das hier noch. Genau, wenn ihr das erste Mal euch verbindet zu einem Rechner, dann kommt da irgendwie sowas raus. Das sagt irgendwie, the authenticity of hosts bla can't be established, RSA key fingerprint ist und dann so ein Haufen Buchstabensalat. Wollt ihr da wirklich hinverbinden? Und also was das euch sagt, ist, ihr wollt euch zu irgendeinem Rechner verbinden und ihr gebt gleich euer Passwort ein. Das heißt, man will sich relativ sicher sein, dass das wirklich dieser Rechner ist, mit dem ihr reden wollt und nicht irgendwie jemand anders sich da gerade dazwischen gehängt hat irgendwie und dann, keine Ahnung was macht. Und im Wesentlichen diese Meldung sagt, ich konnte nicht sicherstellen, dass dieser Rechner wirklich dieser Rechner ist, weil es da, ja, das SSH, euer Laptop weiß erstmal nicht, was das für ein Rechner ist. Und ja, entweder ihr könnt einfach Yes tippen und wahrscheinlich funktioniert es. Also wahrscheinlich tut nicht jetzt irgendwie gerade jemand euch hacken irgendwie, aber ihr könnt auch auf der Webseite von den ZIP-Admins hier gucken. Da gibt's dieser lange Buchstabensalat hier. Das sind quasi die Schlüssel von diesen Rechnern, den ja, und auf der Webseite gibt es eine lange Liste mit diesen langen Buchstabensalaten. Die könnt ihr euch kopieren. Und dann wisst ihr zu jedem Rechner, wie der öffentliche Schlüssel von diesem Rechner ist. Und das SSH fragt euch nicht jedes Mal, bist du dir sicher, willst du da wirklich hin? Sondern ihr habt halt einmal die Liste runtergeladen, sagt dem SSH, diese Liste vertrauen bitte. Und dann weiß das SSH, welcher Rechner, welcher Schlüssel ist. Ja. Windows Shell weiß ich nicht, aber es gibt unter Windows PuTTY, nennt sich das. Das ist ein Tool, ja, mit dem man halt SSH auf, also, ja, es sieht so aus. Ihr gebt da erstmal in so einem Formdingens den Nutzernamen und Rechner und sowas ein. Und dann, macht das ein neues Fenster auf und ihr habt quasi die Shell in diesem, ja, von dem System, wo ihr euch hinverbindet. Auf neueren Windows gibt es auch dieses Windows Subsystem für Linux, falls euch das was sagt. Da kann man auch einfach ein ganz normales SSH drin installieren oder ist, glaube ich, sogar standardmäßig installiert. Und ihr könnt aus eurem Windows in einer Linux-Shell, die in dem Windows läuft, euch per SSH zu einem anderen Linux-Rechner verbinden. Aber PuTTY tut auch. Ja, im Wesentlichen funktioniert es sonst genauso. Also das Schema von den Hostnamen und so ist alles gleich. Steht auch auf der Webseite von den ZIP-Admins nochmal genau erklärt, was ihr wo eintippen müsst in den PuTTY. Gut, was man noch machen kann, wenn man so eine Verbindung zu so einem Rechner hat, man kann Dateien kopieren. Also ihr könnt nicht nur Befehle da eingeben und Sachen machen, sondern ihr könnt auch diese Verbindung nutzen, um halt Sachen hin und her zu kopieren. Dafür gibt es den Befehl SCP, Secure Copy. Ja, ist quasi, die Syntax ist eine Kombination aus der Syntax von Copy und von SSH. Wenn ihr eine Datei von eurem lokalen Rechner in die Uni kopieren wollt, gebt ihr als erstes dem Quellpart an, was ihr kopieren wollt. Und dann, wie beim SSH-Login, Nutzername @ Rechner und danach dann Doppelpunkt und dann den Pfad, wo in der Uni das, die Datei landen soll. Genau. Drückt ihr Enter, dann müsst ihr auch wieder Passwort eingeben und so. Und dann wird halt die Datei rüber kopiert. Und es geht auch andersrum. Ihr könnt als erstes den SSH-Login-String quasi angeben, den Pfad in der Uni zu der Datei, die ihr kopieren wollt, und dann den lokalen Pfad, wo es auf eurem Laptop landen soll. Genau, und dann wird die Datei aus der Uni in euren auf euren Laptop oder was auch immer kopiert. Genau, keine Leerzeilen in Quelle und Ziel steht da, das ist wichtig, sonst gehen Sachen komisch kaputt. Ja, genau. Sonst gibt's da nicht so viel zu sagen. Das ist, was passiert. Dateien werden von einem Rechner zum anderen kopiert. Das kann auch, wie bei CP, dem normalen Copy, könnt ihr da auch rekursiv Sachen kopieren mit dem Flag -R. Genau, andersrum geht's auch, ja. Für Windows gibt's WinSCP, ist nochmal ein eigenes Programm, was ihr euch installieren müsst. Gibt's auf winscp.net. Ist auch so ein grafischer Dateibrowser und da seht ihr, könnt ihr dann Dateien von der einen Seite zur anderen ziehen und das kopiert ihr dann in der Gegend rum. Jo. Gut, was noch? Ah, das ist eine Frage, ja.
Ja, das SCP ist schon, also ich glaube auch über das
SSH. Ja, genau. Also es verwendet das gleiche Protokoll und auch die gleichen Authentifizierungsmechanismen und so weiter wie das SSH und ist genauso sicher, hoffentlich. Ja. Gut, ja, wenn ihr jetzt euch häufiger mal in die Uni verbinden wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich nicht immer diesen langen String da eingeben mit Nutzername und diesem Rechner und so weiter. Was man da machen kann, man kann die Datei .ssh/config in eurem Home-Verzeichnis anlegen und dann ja da eine Config anlegen. Und zwar kann man eine Sektion Host anlegen. Da kann man irgendwie einen Namen geben, zum Beispiel einfach ZIP. Und dann drunter den Hostnamen, den vollständigen ausgeschriebenen Hostnamen, wie der Rechner halt heißt, euer Nutzernamen. Genau, das braucht alles, was ihr erstmal braucht, da kann man noch ganz viel mehr angeben. Und was ihr dann machen könnt, ihr könnt einfach SSH ZIP eingeben und landet, ja, das ist quasi äquivalent wie zu wie der Befehl oben. Aber ihr müsst halt nicht den ganzen langen String eingeben, sondern er guckt dann in der Config nach, was ist denn ZIP eigentlich für ein, was bedeutet das? Und seht dann den Eintrag und ja, genau. Gut. Fragen? Keine. Okay. Gut. Ja, haben wir noch viel Zeit, um nochmal Befehle durchzugehen. Das sind die Befehle, die wir uns gleich angucken. Das sind einige. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ihr könnt euch auch die Folien später runterladen. Also die braucht ihr, glaube ich, mehr oder weniger alle später für die Übung. Aber könnt ihr euch halt auch später noch angucken. Das erste ist Find. Das ist ganz hilfreich. Im Wesentlichen, ihr habt irgendwo einen großen Verzeichnisbaum. Zum Beispiel irgendwie euer Uni-Verzeichnis und ihr wisst, ihr habt da irgendwo eine Datei rumliegen, aber ihr wisst nicht wo. Dann könnt ihr mit Find, das ist sowas wie die Wildcards, die ihr gestern schon kennengelernt habt, aber ein bisschen cooler, weil es auch rekursiv durch den ganzen Baum runterläuft und halt nach einer Datei sucht, die ihr mit -name angeben könnt. Und dann könnt ihr auch Wildcards angeben und es läuft dann den ganzen Baum rekursiv ab und guckt, ob da irgendwo eine Datei rumliegt, die so heißt. Genau, -iname könnt ihr auch verwenden für case insensitive, also Groß- und Kleinbuchstaben werden gleich behandelt. Ja, was anderes ist noch -type, dann könnt ihr angeben, ob ihr nur Dateien oder nur Verzeichnisse sucht und Find kann auch ganz viel mehr. Also das, da kann man dann nach Zeiten, wann die Datei zum letzten Mal angefasst wurde, bearbeitet wurde, sonst irgendwas filtern und diversen anderen Kriterien auch noch. Nach Größe, ihr könnt irgendwie sagen, ich will Dateien, die seit 2 Wochen über 50 Megabyte oder die seit 2 Wochen nicht angefasst wurden und über 50 Megabyte haben oder sowas. Nach so Dingen könnt ihr auch suchen. Ist ganz praktisch, aber ein bisschen schwer zu bedienen. Die Manpage hilft da auch. Genau. Wenn ihr zum Beispiel alle PDFs haben wollt in einem Verzeichnisbaum, also was ich vorhin gemacht habe mit dem Tech eigentlich, ich habe einmal LS gemacht auf das Verzeichnis und dann nach Text gegrabt. Aber das funktioniert halt nur in dem einen Verzeichnis und nicht über den ganzen Verzeichnisbaum hinweg. Uiuiui, was denn jetzt passiert? Ah, ich habe meinen Browser gestartet oder was? Oh Gott. Okay, ich verwende meinen Terminal nicht mehr. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Naja, gut. Ja, ihr könnt mit Stern.pdf findet ihr halt alle Dateien, die auf PDF enden. Genauso könnte ich jetzt find das Verzeichnis, wo die Quelldateien für diese Folien liegen und dann minus name Stern.text machen und dann finde ich alle Quelldateien dafür. Oder ich kann auch alle die ganzen PDFs, die am Ende rausfallen, wenn ich die alle mal löschen will, wenn ich alles mal neu machen will, dann kann ich find machen auf .pdf, kriegt die ganze Liste und kann das dann nach, ich kann es nicht direkt nach rm pipen, weil, da muss man x-axis verwenden, aber, und könnte dann die ganze Liste löschen, im Wesentlichen. Genau, ja, und mit minus e-name ist halt, finde dann auch Dinge, die nicht von der Groß-Kleinschreibung genauso geschrieben sind. Crep haben wir schon erwähnt, zum Filtern. Da gibt ihr auch eine Pattern an, das ist erstmal ich bin mir nicht sicher, ob es eine Wildcard oder ein regulärer Ausdruck. Ah, regulärer Ausdruck steht hier. Da könnt ihr auch so Dinge wie Zahlen zwischen 5 und 7 oder sowas angeben. Und grep hat auch noch ganz viel mehr Optionen. Da kann man auch rekursiv über einen Verzeichnisbaum in allen Dateien suchen oder auch minus i zum ohne Groß-Kleinschreibung und noch ganz viel andere Optionen. Steht alles in der Manpage. TAR, das braucht ihr später auch. TAR steht für Tape Archive, ist da, um halt ein Archiv von einem Verzeichnisbaum zu bauen. Das ist ein bisschen komisch auch zu bedienen, man muss da immer irgendwelche CXF sonst was Flex angeben. Hier gibt es eine Liste, werde ich jetzt nicht alles durchgehen, aber im Wesentlichen C ist Create, das ist wichtig, X ist Extract, das ist auch wichtig. F ist den Dateinamen, also wenn ihr eine Datei, hier ist ein Beispiel, genau. Wenn ihr einen Verzeichnisbaum in ein Archiv packen wollt, macht ihr CF erstmal und dann den Dateinamen. Tu irgendwie komprimieren, je nachdem, was die Dateiendung ist. Also mit GZ ist das dann GZIP. Man könnte auch XZ nehmen und dann ist es XZIP oder so. XF zum was auspacken. Also TAR XF und dann den Dateinamen und dann packt es das aus ins aktuelle Verzeichnis, wohlgemerkt. Also wenn in dem Archiv mehrere Dateien im obersten Verzeichnis liegen, dann landen die alle im aktuellen Verzeichnis und nicht in einem eigenen Verzeichnis. Deshalb habe ich mir angewöhnt, immer erstmal ein neues Verzeichnis zu erstellen, bevor ich irgendwas auspacke. Für ZIPs gibt es UNZIP noch, weil es ein anderes Format ist, anderer Befehl. Aber es gibt auch ein Shell-Skript, was für irgendein Archiv, also das ist immer ein bisschen verwirrend, was für einen Befehl brauche ich jetzt zum Archiv entpacken. Deshalb gibt es da ein kleines Programm, was einfach guckt, was ist das denn, die Datei, die ihr angegeben habt, was ist das eigentlich? Und das ruft dann den richtigen Befehl aus. Das heißt unp, das ist ganz hilfreich, wenn man sich nicht drum kümmern will. Genau, sort hatten wir auch schon. Sort kann halt noch, da kann man angeben, wie genau man sortieren will. Es gibt minus r für reverse, es gibt auch minus n für numerisch statt alphabetisch. Das hat dann einen Einfluss darauf, wie am, also wenn ihr alphabetisch sortiert und ihr habt eine Zeile, Moment, ich glaube, hier gibt es ein Beispiel. Nee, okay. Also wenn ihr habt eine Zeile, da steht 1, 2 und eine andere Zeile, da steht 1, 2, 3. Wenn ihr das einfach nach Sort packt und der das alphabetisch sortiert erstmal, dann kommt 1, 2, 3 vor 1, 2, glaube ich. Weil ich bin mir ganz sicher bei dem Beispiel. Ich habe kein Terminal wieder. Probieren wir das mal. Okay, so funktioniert es. Okay. Genau. Also, ich habe jetzt 32 und 123 eingegeben und es sortiert und dann sagt er mir, 123 kommt vor 32, was ja Quark ist. Und das liegt daran, dass es halt jetzt alphabetische Sortierung war und er quasi direkt die Buchstaben miteinander vergleicht. Also er vergleicht 1 mit 3, 1 kommt vorher, deshalb kommt diese Zeile zuerst in der Ausgabe und erst danach die 32. Und wenn ich minus n für numerisch sortieren mache, dann sollte das besser klappen. Genau. Jetzt interpretiert er die Eingaben halt als Zahlen und erkennt, da steht 32 und nicht 3,2 und vergleicht 32 mit 123 und es tut, was man sich erhoffen würde. Gut. Unique, ja, wenn ihr, ja, Unique tut eigentlich aufeinanderfolgende Zeilen miteinander vergleichen und tut doppelte Zeilen entfernen, quasi. Also, das Aufeinanderfolgen ist wichtig. Also, Unique tut nicht komplett, für die komplette Eingabe, doppelte Zeilen entfernen, sondern nur, wenn die aufeinanderfolgend sind. Deshalb, was man da machen kann, ist die Eingabe erstmal sortieren. Dann sind gleiche Zeilen hintereinander. Und dann kann man Unique drauf ausführen und dann sind komplett doppelte Zeilen entfernt. Head und Tail tun so ein bisschen, was man sich denken könnte. Die tun halt die ersten, also Head tut die ersten x Zeilen der Eingabe ausgeben und danach nichts mehr. Und Tail die letzten n Zeilen. Also bei, wenn man nichts angibt, dann sind es, glaube ich, 10 Zeilen standardmäßig. Oder man gibt minus n und dann Anzahl an Zeilen, die man haben will. Genau, das macht Head und Tail. Ja, Cut. Wenn ihr ein bisschen strukturierte Dateien habt, die zum Beispiel mit Komma getrennte Felder haben oder sowas, dann könnt ihr mit Cut könnt ihr minus d angeben, was das Trennsymbol ist. Und dann minus F, welche Felder ihr haben wollt. Also ihr habt halt Zeilen, da stehen Zahlen, 5 Zahlen jeweils, die mit Komma getrennt sind. Dann wollt ihr quasi die, sag mal, die dritte Spalte haben. Und dann könnt ihr Cut minus D, Komma, minus F 3 oder sowas angeben. Genau. Hier ist ein Beispiel. Es gibt die Datei etc passwd in jedem Linux-System. Da stehen die ganzen Nutzer drin, die es in dem System gibt und zu welchen Gruppen die gehören und was ihre Shell ist und so weiter. Und das ist mit Doppelpunkt getrennt, die Felder. Also genau, es gibt immer den Root-Nutzer, der hat die Nutzer-ID 0, gehört zur Gruppe Root. So, und jetzt, ja, es sind noch diverse andere Felder. Sagen wir, ihr wollt für jeden Nutzer die zugehörige Gruppe haben, dann wollt ihr also Felder 1, das ist der Nutzer, 2, 3, 4 und 5, das ist die Gruppe, dann könnt ihr mit diesem Cut-Befehl hier, macht ihr minus D für Doppelpunkt, weil Doppelpunkt halt das Symbol ist, mit dem da getrennt wird, und minus F 1,5, weil ihr Felder 1 und 5 wollt, und dann kriegt ihr diese übersichtlichere Liste von Nutzern und deren zugehöriger Gruppe. Ja, der primären Gruppe. Genau. Ja, und da kann man auch wieder, wenn man nur ein paar davon will, pipet man das nach Head, weil sonst die Folie zu lang wird. Hier ist noch ein Befehl, der ist ganz cool. Es gibt eine History in der Shell, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Also die Befehle, die ihr eingibt, werden gespeichert in einer Datei .bashHistory normal. Bash, so heißt die Shell. Und da stehen halt Befehle, die ihr mehrmals ausgeführt habt, stehen da auch mehrmals drin. Erstmal. Und mit diesem Befehl, da steht auch noch anderer Kram drin. Ihr könnt, wenn ihr -d und dann ein Leerzeichen angibt, dann kriegt ihr nur den Befehl ohne die ganzen Argumente von jeder Zeile, die ihr mal eingegeben habt. Dann könnt ihr das sortieren nach unique -c. -c tut, ich glaube, zählen. Genau, -c ist, Moment, ich mach mal wieder. So. Bei unique gibt es dieses C-Flag hier, das zählt dann aufeinanderfolgende identische Zeilen und schreibt vorne hin, wie oft diese Zeile jetzt vorgekommen ist. Das heißt, also ihr habt jeden Befehl, den ihr einmal eingegeben habt, den sortiert ihr, danach zählt ihr, wie oft der hintereinander vorkommt. Sortiert dann andersrum, reverse, also größte Zahl nach oben, numerisch, weil ihr nach Zahlen sortieren wollt und nicht den gleichen Fehler gemacht haben wollt wie vorhin. Und dann pipet ihr es noch nach Head und dann kriegt ihr die 10 Befehle, die ihr am häufigsten eingetippt habt und wie häufig. Also der Nutzer, der hier die Folien erstellt hat, nutzt sehr gerne seinen Editor und Make zum Sachen compilen und ls zum rumgucken, wo er ist, und wechseln tut er auch, ja, genau. Ja, ist ganz nett. Und ja, ist ein gutes Beispiel, was man mit so Pipelines noch machen kann. WC sagt, er hat nichts mit Toilette zu tun, sondern steht für Word Count, und im Wesentlichen, es gibt 3 Spalten aus, nämlich einmal die Anzahl an Zeilen, die eingegeben wurden, dann wie viele Wörter, also Leerzeichen, New Line, sonst was, also zeilengetrennte, tabgetrennte, sonst wie Wörter, und wie viel Zeichen, also Buchstaben, das sind. Ich verwende es meistens so, wie es hier unten dargestellt ist, nämlich um zu zählen, wie viele Dateien in einem Verzeichnis sind oder irgendwas anderes. Wenn man nur die Zeilen will, verwendet man das Flag -l. Das finde ich am hilfreichsten. Ja, genau. Okay, ja, das war's. Gibt's Fragen? Soweit. Nee, okay. Ja gut, dann könnt ihr, wenn ihr doch noch Fragen habt, in der Übung später fragen, beziehungsweise die Übung weitermachen. Da gibt's dann weiter um 2 Uhr im ZIP 2, wie gestern auch. Danke fürs Zuhören.